Ihr Lieben, meine Seele singe, denn die Nacht ist vorbei. Oder wie Jochen Klepper 1938 schrieb, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Die Nacht ist vorbei. Ach, wäre sie es doch wirklich. Ach, wäre doch die Nacht vorbei, habe ich gedacht in der Vorbereitung. Mir kommt es mehr so vor, als würde es immer dunkler werden gerade. Als würde es sich immer mehr zuziehen. Ständig braut sich irgendwo irgendwas zusammen. Neulich habe ich mich am Mittwoch mit einem Bekannten unterhalten, mehr so Smalltalk-mäßig über sein Café und wie es so geht und die Menschen heutzutage und so weiter. Und dann sagte er, sobald man sich umdreht, ist die nächste Krise da. Sobald man sich umdreht, ist die nächste Krise da. Ich finde, das beschreibt das Lebensgefühl heute wirklich gut. In der aktuellen Ausgabe der Zeit nennt Bernd Ulrich das, Krisen sind nicht mehr die Ausnahme von der Normalität, sondern die Normalität der Ausnahme. Ich bräuchte sie euch eigentlich nicht aufzuzählen, glaube ich. Ihr kennt sie alle. Die Klimakrise, die so sichtbar wurde wie noch nie zuvor bei uns, bei der Flutkatastrophe im letzten Sommer. Das Artensterben, das immer gerne so vergessen wird unter den anderen. Corona und im Moment alles andere fast schon überlagernd natürlich Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und all die damit verbundene Nöte der Menschen, die Fluchtbewegung, die Hungersnot, sogar schon die ersten Versorgungsengpässe bei uns. Wer in diesen Tagen oder Wochen, wahrscheinlich schon eher Monaten, Zeitung liest, wie Dirk und ich, oder Nachrichten hört, der kommt aus dem Krisenmodus eigentlich überhaupt nicht mehr raus. Bernd Ulrich schreibt in dem eben schon zitierten Artikel über die Weltlage, es ist so heillos. Jedenfalls so ist es so heillos. Und der Kanzler sagte Mitte der letzten Woche, die Lage ist bitterernst. Also, sobald man sich umdreht, ist die nächste Krise da. Und zu den Krisen der Welt kommen dann ja die ganz persönlichen auch noch dazu, auch unter uns. Die eine trauert um ihren Vater, die andere muss gerade Abschied nehmen von ihrer schwerkranken Mutter. Familien sind zermürbt durch die Pandemie, finanzielle Sorgen drücken. Der andauernde Krisenmodus setzt den Seelen zu. In dem Gespräch mit dem Bekannten, der den Satz gesagt hat, sobald man sich umdreht, ist die nächste Krise da, kamen wir dann zu der Beobachtung, dass sich in all das eine riesengroße Sehnsucht nach Leben mischt. Da fiel der Satz, aber man will doch leben. Wie kann man denn angesichts all dessen überhaupt leben heutzutage? Muss das denn sein? Eigentlich, das auch gerade noch in der Predigt aufgezählt zu bekommen, was uns schon die ganze Zeit das Leben schwer macht. Könnten wir nicht wenigstens sonntags morgens eine Pause haben? Könnte man nicht besser leben, wenn man das zumindest ein bisschen, zumindest zeitweise auch einfach mal verdrängt? So wie im Zirkus Roncalli, aber weiß ich nicht, ob ihr es gelesen habt, gestern im Stadtanzeiger, große Schlagzeile, der Direktor von Zirkus Roncalli sagt, wir lassen Krieg, Corona und Lauterbach nicht in die Manege. Hilft das? Hilft das? Wie kann man in dieser neuen Normalität leben? Ich versuche eine Antwort auf diese Frage mit dem Predigttext. 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 7. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. Wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden sind, so wird uns durch Christus auch überreicher Trost zuteil. Sind wir aber in Not, so ist es zu eurem Trost und Heil. Werden wir getröstet, so ist es zu eurem Trost. Er wird wirksam durch Geduld in den gleichen Leiden, die auch wir erleiden. Unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich, denn wir wissen, dass ihr nicht nur an den Leiden teilhabt, sondern auch am Trost. Da zieht sich ein Wort auffällig durch: Trost. Trösten und getröstet werden, das ist der rote Faden dieser Verse. Was ist eigentlich Trost? Darüber haben wir Freitagabend bei Sisterhood geredet, lange gesprochen. Und ich habe in den letzten Tagen immer wieder mit verschiedenen Menschen darüber geredet. In manchen Gesprächen, in denen es eigentlich um was ganz anderes ging, schien es plötzlich auch auf. Es hat sich einfach ergeben. Und ich würde sagen, daraus heraus auch mitnehmen, alle haben im Moment eine große, tiefe Sehnsucht nach Trost. Wir alle. Vielleicht ist es genau das, was uns jetzt Leben hilft. In dem Gespräch am Freitagabend, da fielen viele verschiedene Erklärungen und Antworten auf die Frage, was ist denn Trost? Ich zitiere euch nur mal ein paar. Trost heißt, das Gute in Aussicht haben. Trost ist ein Lichtblick. Trost heißt, nicht allein zu sein. Trost ist, als ob man in einem Brunnen sitzt und jemand wirft ein Seil hinunter. All diese Beschreibungen lassen ganz stark und schön das riesige Bedeutungsfeld mitklingen, das das griechische Wort eröffnet, das da steht. Parakletos, wörtlich der Herbeigerufene, der Beistand, der da ist. Das ist der Begriff, der auch das griechische Wort für den Heiligen Geist ist. Im Johannesevangelium kommt er oft vor. Der Beistand, der für uns da ist. Gott, der aufrichtet, belebt, ermutigt. Im nicht-religiösen Umfeld ist es auch der Anwalt. Auf jeden Fall der für die Bedürftigen da ist und dafür sorgt, dass der Bedürftige weiterleben kann. Ermutigung heißt dieses Wort auch. Und solch ein Trost ist es, von dem Paulus hier schreibt. Und genau weil Paulus hier so schreibt, wie er es tut, habe ich den Einstieg für diese Predigt so gemacht, wie er war. Weil nämlich echter Trost die Not nicht ausblendet und nicht glattbügelt. Hier im Predigttext sehen wir das ganz deutlich. Der Trost ist ganz eng verwoben mit der Not, auf die er reagiert. Und so habe ich heute Morgen für euch zum schönen Erinnern, auch über diesen Gottesdienst hinaus, drei Punkte. Der erste ist, echter Trost kommt nahe. Beistand. Der zweite ist, Trost kommt nicht aus uns selbst. Und der dritte, im Trost erleben wir Gott selbst. Echter Trost kommt nahe. Viele, ich vermute vielleicht jede und jeder von uns, haben schon mal falschen oder schlechten Trost erlebt. Dahergesagte Worte, Floskeln, die die Hilflosigkeit verraten, aus der sie kommen. Das wird schon wieder, das geht vorbei. So und so hat das auch überstanden. Das ist doch nicht so schlimm. Solche Worte sind manchmal schlimmer, als gar nichts zu sagen. Denn Leid oder Not kleinzureden verletzt. Eigentlich halten solche Worte das Leiden fern. Es zeigt, dass es dem Gegenüber schwerfällt, sich auf die Not einzulassen. Und das ist ja auch kein Wunder. Es ist schwer, die Not der Welt und auch die konkrete Not von jemand anderem auszuhalten, zu tragen. Angesichts der Katastrophen und der Krisen in unserer Welt macht sich ja auch so ein lähmendes Gefühl breit langsam. Das ist nicht auszuhalten. Und dann steht man in der Gefahr, mehr und mehr apathisch zu werden oder zu verhärten oder verbittern. Ich habe euch dazu einen Text mitgebracht, den bestimmt manche kennen. Man muss kein Wolf Biermann-Fan sein, um ihn zu kennen und um dieses Lied schon mal gehört zu haben, bin ich mir ganz sicher, das passenderweise Ermutigung heißt. Das ist in eine ganz andere Zeit hineingeschrieben. Ich war da noch längst nicht geboren, 1973, in der DDR. Aber als ich das letzte Woche wiederfand und las, da bekam ich fast eine Gänsehaut, wie gut es mir auch für heute, für uns zu passen scheint. Du, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen. Die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich. Du, lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, auch nicht vor deinem Leid. Du, lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit. Du, lass dich nicht verbrauchen. Gebrauche deine Zeit, du kannst nicht untertauchen. Du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen das allen zeigen. Dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid. Ermutigung, Trost. Menschen, die in ihrem Leid zu lange und zu oft ungetröstet bleiben, die stehen in der Gefahr, apathisch zu werden. Apathie ist aber gefährlich. Dorothee Sölle, die Theologin, beschrieb Apathie als eine der fatalsten Krankheiten unserer Gesellschaft. Apathie ist das krankhafte Bestreben, das Leiden aus dem Leben auszuklammern. Apathie macht empfindungslos und teilnahmslos gegenüber dem eigenen und auch dem Leiden anderer. Ein apathischer Mensch hat kein Gespür mehr für die Trostlosigkeit bei sich selbst und auch bei anderen, weil er ja gar kein Gespür mehr für das Leid hat. Aber ungetröstetes Leid verhindert Leben. Und gerade da entsteht dann so eine Art falscher Trost oder Vertröstung, die nur ganz kurz hält und den Schmerz ja gar nicht berührt, weil sie ja gar nicht um ihn weiß, ihn nicht an sich heranlässt. Ehrlicher und viel heilsamer ist es da, sich einzugestehen, das, was ich da erlebe oder sehe oder höre, das ist wirklich schlimm. Die Not ist real, sie ist da. Und darum muss auch der Trost genau da sein. Dafür muss man nahe kommen. Beistand. Mit Leiden. Mit Weinen. Mit Aushalten. Mit Schweigen. So geht mit Tragen. Und darin geschieht wahrer Trost, der nicht kleinredet, sondern der dann genauso real ist wie die Not. Vertröstende und floskelhafte Sätze, die nicht wirklich trösten, die können wir, glaube ich, alle aufzählen. Aber eine Liste mit Worten, die wirklich trösten, die gibt es nicht. Weil Trost so individuell ist wie die Not und so individuell wie der Mensch, der ihn braucht. Trösten heißt nahe kommen, beistehen eben, hinhören, was die andere Person wirklich bewegt. Dem anderen Raum schaffen für seine Klage. Und für seine Not eben nicht zum Schweigen bringen, nicht beschwichtigen, sondern Raum schaffen und nah sein. Spüren, was der oder die andere wirklich braucht. Manchmal ist da ein Blick oder eine Hand auf dem Arm oder eine stille Umarmung viel tröstlicher als jedes Wort. Und wer dann getröstet wird, der kann wieder aufatmen. Wer tröstet, lässt aufatmen. Der Trost erstickt nicht die Klage, sondern schenkt neuen Lebensmut. Im Deutschen klingt bei uns bei Trost oft zuerst das mit, was Dirk auch eben bei den Todesanzeigen erwähnt hat. Wir denken zuerst daran, jemanden angesichts eines Schmerzes oder eines Verlusts irgendwie beizustehen. Der göttliche Trost ist aber mehr. Das wird schön deutlich, auch wenn wir an die Lesung aus Jesaja 40 zurückdenken. Tröstet, tröstet mein Volk. Heißt ja nicht, helft meinem Volk über diesen schweren Verlust seiner Heimat und seines Heiligtums hinweg, sondern macht meinem Volk Mut zum Neuaufstehen. In den Versen ist das so stark, dass solcher Trost eben mehr ist als Worte und mehr als ein Helfen, das Verlorene zurückzulassen. Solcher Trost ist verbunden mit ganz viel Kraft und Tatendrang und Zukunft und eben auch Zuwendung. Auch das kommt bei Jesaja 40 vor, dieses Bild vom Hirten, der seine Lämmer auf den Armen trägt. Solcher Trost, göttlicher Trost, sagt: Siehe, da ist euer Gott, er kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Aus solchem Trost erwächst Mut, Lebensmut. Aber auch das wird hier ganz deutlich, den können wir uns nicht selbst geben. Das können wir uns auch nicht selbst zusprechen. Da kommen wir zum zweiten. Trost kommt nicht aus uns selbst. Wir können uns so nicht selbst trösten. Aber wir können uns hineinstellen, einreihen in das, was ich den Troststrom Gottes genannt habe für diese Predigt. Und da finde ich auch die Antwort auf die Eingangsfrage: Wie kann man überhaupt angesichts dieser neuen Normalität der Ausnahme leben? Im Troststrom können wir leben, weil der nie versiegt, egal was Neues um die Ecke kommt. Leben im Troststrom. In Vers 5 schreibt Paulus: Wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden sind, so wird uns durch Christus auch überreicher Trost zuteil. Das könnte man auch übersetzen: Wie die Leiden Christi reichlich auf uns überfließen. Das ist ein fließendes Wort, was da steht. So wird durch Christus auch überreicher Trost uns überfließen, zufließen. Und wir können uns in diesen Strom stellen und von ihm Trost empfangen, den wir uns selbst nicht geben können. Die Theologin Luise Schottroff, heute ist irgendwie der Tag der coolen alten Theologinnen, die nannte das sehr cool, finde ich, ein Trostverbundsystem. Gott tröstet, ich bin getröstet und ermutigt und danke Gott und ich kann andere trösten und lobe Gott. Gott tröstet andere und wird gelobt und sie trösten mich und so geht es immer weiter. Der Trost fließt immer weiter. Wir empfangen Trost und geben Trost weiter. Wir sind eingebunden in dieses Trostverbundsystem und leben im Troststrom. Das bedeutet eben auch, wir müssen mit unserer Not nicht alleine bleiben. Ungetröstetes Leid isoliert, getröstetes Leid verbindet. Für Paulus ist total klar, gerade diejenigen können gut trösten, die selbst wissen, wie es ist, dieses Leid zu tragen. Er schreibt, er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. Der Ursprung des Trostes ist Gott. Und immer, wenn wir getröstet werden, erleben wir darin, er ist der Gott allen Trostes. Dritter Punkt, im Trost erleben wir Gott selbst, auch wenn ein anderer Mensch uns tröstet. Im Trost erleben wir Gott. Nicht erst, wenn das Leid gewendet und der Himmel wieder wolkenlos ist, wenn die güldene Sonne wieder zu sehen und alles wieder gut ist, ist Gottes Wirken offenbar, sondern mitten im Leid, in dem Moment, wo uns irgendeine Art von Trost erreicht. Da sagt eine, dass ich in den Andachten, die ich täglich gelesen habe, gespürt habe, Gott ist da. Er trägt mich, ich bin nicht allein. Das hat mich getröstet, mitten in der Trauer. Ihr erinnert euch an den ersten Punkt, Trost kommt nahe. Der hält das Leid nicht von sich fern. Und so ist es auch mit dem Trost, den wir direkt von Gott empfangen. Darin kommt er uns besonders nahe. Vielleicht erscheint euch das auf den ersten Blick erstmal normal, dass Gott nahe kommt, aber eigentlich ist das unglaublich bemerkenswert. Gott, der große, allmächtige Gott, kommt mir in meiner Not nahe. Genau das ist nur möglich durch das, was Paulus in diesen Versen auch schreibt, wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden sind, so wird uns durch Christus auch überreicher Trost zuteil. In Jesus Christus hat Gott selbst gelitten. Er macht es vor, wie es ist, dem Leid vollkommen ausgeliefert zu sein, sich nicht mehr selbst helfen zu können, völlig alleingelassen, ohne einen an seiner Seite. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz, spotten die Soldaten unter dem Kreuz. Und anderen hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Doch kann er, hat er aber nicht getan, weil seine Schwäche für uns, seine Liebe, die den tödlichen Konflikt mit menschlicher Stärke nicht scheut, stärker ist. Stärker ist. Jesus bleibt nicht auf Distanz zum menschlichen Leid, sondern er geht hinein, mitten hinein für uns, aus Liebe zu dir. Und dadurch eröffnet er uns auch einen Raum, in dem wir leben können und in dem auch unsere Not und unser Leid einen Platz hat. Und das Leid der Welt, die Not der Kinder, die wir im Fernsehen sehen und die schwer ist, an uns heranzulassen. Bei Jesus hat sie einen Platz. Sie wird nicht weggebügelt und sie wird nicht kleingeredet. Von Paulus können wir lernen, jedes Leid, das wir erfahren und das wir mittragen, als Anteil am Leiden Jesu zu verstehen. Und wie wir auch an den Leiden teilhaben, so werden wir auch am Trost und am Leben teilhaben. Und das wendet die Nacht. Darum kann Paulus im Gefängnis in der Todeszelle um Mitternacht Loblieder singen. Und ein Jochen Klepper 1938 die Nacht ist vorgedrungen schreiben. 1938, nicht 45. Und ein Paul Gerhardt mitten im 30-jährigen Krieg die tiefsten Vertrauenslieder, die ich bis heute kenne. Wie auch immer die Welt heute oder morgen oder in ein paar Wochen aussehen mag, im Troststrom Gottes können wir leben. Amen.